Nun, eigentlich haben die meisten von euch wahrscheinlich erwartet, dass Dagmar heute hier steht. Sie lässt euch grüßen, aber sie liegt im Bett. Hat eine heftige Erkältung oder vielleicht sogar Influenza, haben wir nicht ganz herausgefunden. Ergebnis ist das gleiche. Ich hoffe, ihr könnt Vorlieb mit mir nehmen. Es war immer bei uns so, wenn der eine nicht konnte oder der andere, dann ist der andere oder der eine eingesprungen. Wenn wir heute Erntedankfest feiern, dann steht der Gedanke des Teilens im Vordergrund. Wir geben etwas von dem ab, was wir zur Verfügung haben, vielleicht sogar im Überfluss haben, damit andere genug haben können. Und die anfangs leeren Tische füllen sich mit den im Wortsinn für andere notwendigen Lebensmitteln. Das hat streng genommen, denke ich, wenig mit einem Erntefest zu tun. Abgesehen davon, dass es sich um Lebensmittel handelt. Aber die meisten von uns kaufen ein. Wir pflanzen nicht, wir ernten nicht. Und wir machen auch nicht die Arbeit dazwischen. Und dennoch ist es gut, sich immer wieder vor Augen zu führen, wo unsere Lebensgrundlage eigentlich herkommt. Nun, Erntefeste sind in allen Kulturen zu finden und durch alle Zeiten hindurch. Sie sind Ausdruck der Freude darüber, dass es in den kommenden Monaten genug zu essen geben und der Lebensunterhalt gesichert sein wird. Das war das Gefühl der Menschen, wenn sie damals die Ernte abgeschlossen hatten und gefeiert haben. In unserer heutigen industrialisierten Gesellschaft finden solche Feste ja hauptsächlich in Gegenden statt, wo die Landwirtschaft noch prägend ist. Und manchmal spielt da auch die Kirche noch eine tragende Rolle. Kommt also auch nochmal Gott ins Spiel. Und wer mit Saat und Ernte vertraut ist, der erahnt die Energie, die hinter diesem Wunder des Lebens, des Wachsens und des Reifens stecken muss. Natürlich, es ist ein chemisch-physikalischer Prozess und dennoch ein Wunder, dass es so geschieht, wie es geschieht und so geschehen kann. In den früheren Kulturen und nicht zuletzt im Alten Testament war es den Menschen bewusst, dass man die Früchte der Ernte Gott verdankt. Eine Ernte ohne göttlichen Segen war schlicht nicht denkbar. Und deshalb kam man die ersten Früchte auch immer Gott bzw. den Priestern zu. Und auch der sogenannte Zehnte von allem Erntegut war für Jahwe bestimmt. Aber ich möchte euch jetzt ein Gedicht vorlesen, das uns vielleicht noch über diesen Gedanken hinaus eine Tür öffnet. Das stammt von Elias Zanetti und heißt Am Ende die Rechnung. Wir kennen das ja alle. Wir gehen ins Restaurant und essen was. Und wenn wir fertig sind, heißt es, die Rechnung bitte. Und die Frage ist, wie ist das mit Ernte und Erntedank? Also, am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben, und den Blick auf die Sterne und für alle die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt er, und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen. Erlaubt mir, eine persönliche Erfahrung hier einzuflechten. Aufgewachsen auf einem Nebenerwerbsbauernhof war mir Saat und Ernte und vor allem die Arbeit dazwischen ja nicht unbekannt. Und ich muss sagen, auch wenn es immer Ernte gegeben hat, ich habe immer nur die Arbeit wahrgenommen. In diesem Jahr war es anders. Im letzten Jahr habe ich nicht viel geerntet, da waren die Vögel schneller. Aber in diesem Jahr habe ich mitgekriegt, wie die Blüten aufgehen am Kirschbaum und an den beiden Weinstöcken. Ich habe mich gefragt, das sind gar nicht so viele, was wird denn da wieder draus werden? Und siehe da, es ist viel draus geworden. Aus dem jahrzehntealten Kirschbaum, aus den beiden jahrzehntealten Weinstöcken und dem jahrzehntealten Nussbaum. Es war so viel, dass ich dann Sachen an die Nachbarn verschenkt habe, die diese Bäume nicht in ihrem Garten stehen hatten, und an andere. Denn wer weiß, wenn man Kirschen erntet, halten die nicht so lange. Die Nüsse schon, die müssen erst trocknen. Aber bei den Weintrauben ist es nicht viel anders. Man verteilt sie besser und lässt andere daran teilhaben, als dass sie kaputt gehen. Wobei ich sagen muss, bei den Weintrauben die Vögel, die Amseln und Drosseln haben schon auch ihren Teil abgekriegt, das ist keine Frage. Und es ist mir plötzlich so bewusst geworden, ich habe nichts beigetragen. Ich saß manchmal unter dem Nussbaum, aber dass er Nüsse trägt, dazu habe ich nichts beigetragen. Auch nicht, dass es viel geworden ist. Es ist einfach natürlich gewachsen. Aber es war eine besondere Erfahrung der Freude und Dankbarkeit über dieses Beschenktsein und den damit möglich gewordenen Genuss, wie auch die Möglichkeit, anderen davon abzugeben. Ich habe das bisher nie so stark empfunden. Aber ich kann nachvollziehen, was es für Menschen damals und heute heißt, wenn sie nach langer Zeit und viel Arbeit die Ernte einbringen, wie man sich darüber freuen kann. Nun, wir wollen auch nicht die Augen davor verschließen, dass mit Lebensmitteln ein globales Geschäft gemacht wird heutzutage. Wir wissen um die Getreidetransporte, die lange Zeit unsicher waren und die Preise in die Höhe schnellen ließen und Menschen deshalb hungern. Wir wissen um den Kakaohandel, um Palmöl, um genveränderte Sojabohnen, um Tierhaltung und so weiter und so weiter und so fort. Es gibt die Gegenbewegung des fairen Handels und der Bioproduktion, verbesserter Tierhaltung, die sich am Tier orientiert und nicht am maximalen Gewinn. Aber wir wollen auch nicht die Augen davor verschließen, dass etwa 40 bis 50% unserer Lebensmittel in den privaten Haushalten weggeworfen wird. Und von denen, die erst gar nicht in die Regale kommen, weil sie angeblich unverkäuflich sind, gar nicht zu reden. Auch hier gibt es heute eine Gegenbewegung der Lebensmittelretter und derjenigen, die die verkaufsunfähigen Lebensmittel, die sich einfach einsammeln und weitergeben wollen. Davor wollen wir alle die Augen nicht verschließen, aber heute soll es um den Erntedank gehen. Um die Freude und die Dankbarkeit für die Fürsorge Gottes. Wir feiern eben kein Erntefest, wie man an manchen Plakaten lesen kann. Wir feiern ein Erntedankfest. Wie uns Zanetti in seinem Gedicht verdeutlicht hat, es geht tatsächlich ja um mehr als um Lebensmittel, wenn wir über die Grundlagen unseres Lebens nachdenken. Gott lädt uns ein, zu leben, es zu genießen, was er uns geschenkt hat. Und wenn wir dankbar dafür sein können und wollen, dann ja, dann braucht diese Dankbarkeit eine Art Anstoß. Eben diese Erfahrung des Beschenktseins von ihm. Und Beschenkte sind wir, denn wie heißt es doch, Gott sah seine Schöpfung an und sie war sehr gut. Wir sind Beschenkte. Wir müssen es nur auch wahrnehmen so, wahrnehmen können. Staunen über die Schöpfung und den Genuss, den sie uns ermöglicht. Ja, genießen kann man auch ohne Danke zu sagen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir Danke sagen, dann stellt sich noch mehr von dieser Freude ein, weil wir den Wert des Geschenkes richtig würdigen können. Und er uns neu klar wird. Weil wir plötzlich die Liebe des Schöpfers darin wiederentdecken. Ein kleiner Exkurs. Vielleicht denkst du jetzt an einen Vers im Epheserbrief, 5. Kapitel, 20. Vers, wo steht, dass wir alle Zeit für alles dankbar sein sollen. Und über dieses Alles gibt es seit jeher einen Diskurs, was das bedeuten kann. Ob es wortwörtlich so zu nehmen ist, dass alles, was ich erlebe, ich dankbar dafür sein muss oder nicht. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich von Gott aufgefordert bin, für etwas dankbar zu sein, das dem Leben nicht förderlich ist. Denn wenn ich das zu Ende denke, komme ich in Dinge, wo ich mir vorstellen kann, das geht gar nicht. Ich kann nicht dankbar sein für Gewalt oder dergleichen. Ja, aber ich möchte dankbar sein für all das, was mein Leben gefördert hat und fördern wird. Und ich möchte lernen, auch in schwierigen Situationen die noch guten und hilfreichen Aspekte, die ich erlebe, zu erkennen. Denn nichts ist nur schwarz. Wir werden erleben, dass Gott auch in schwierigen Situationen da ist. Ich muss ihn nur sehen können. Und das, denke ich, ist tatsächlich ein Lernprozess. Es gibt eine ganze therapeutische Schule dazu, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen nur hinschauen. zurück. Gott sah seine Schöpfung und sie war sehr gut. Bist du gut im Genießen? Oder bist du schon immer beim Nächsten, wenn du das eine noch vor Augen oder im Mund hast, sodass du überhaupt nicht dazu kommst, das zu schmecken und zu genießen, was dir vor Augen steht oder du im Mund hast? Bist du gut im Genießen? Gestehst du es dir eigentlich zu, etwas zu genießen? Wozu hat Gott eine so tolle Welt gemacht, wenn ich es nicht genießen soll? Muss ich das auch lernen? Wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, in den 70er Jahren, glaube ich, gab es das Buch von Papalangi, wo uns andere Kulturen vorgeworfen haben, diese Europäer sind alle so dumm. Die können nie bei einem Ding bleiben, sie sind schon immer zwei, drei Stücke weiter und immer unter Druck und immer unter Stress, anstatt das zu erleben und zu genießen, was sie vor Augen und vor den Füßen haben. Die Wahrheit bleibt über Jahrhunderte. Also, kannst du genießen und gestehst du es dir zu? Wenn Gott es dir schenkt, tu es. Es ist eben nicht möglichst viel vom Guten der Schlüssel. Was ich bewusst genieße, davon brauche ich keine Mengen. Und wofür ich gelernt habe, Danke zu sagen, das kann ich dann auch tatsächlich bewusst genießen als Geschenk und mich daran freuen. Ich lade dich ein. Es war mir ein Vergnügen, wie es im Gedicht sagt Gott. Die sogenannte positive Psychologie, die sich mit den positiven Aspekten des Menschseins, wie etwa Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärke, Verzeihen und Vergeben oder auch Solidarität beschäftigt, hat uns in empirischen Studien deutlich gemacht, dass Dankbarkeit ein Schlüssel zum gelingenden Leben ist. Ich lade dich ein. Es ist mir ein Vergnügen, sagt Gott. Ich ahne aber, dass Gott noch einen Schritt weiter geht und uns beschenkte auch noch damit beschenkt, dass er uns die Gelegenheit gibt, an seiner Gastgeberfreude teilzuhaben, indem wir selbst zu Gastgebern, zu Teilenden werden. Nun, teilen und schenken ist manchmal nicht leicht. Und dann doch wieder. Wo das Kind das letzte rote Gummibärchen der Mama in den Mund steckt, da steht die Liebe, die Beziehung im Vordergrund. Ich gebe, weil mir der andere wertvoll ist. Weil ich Freude schenken will. Ich gebe nicht, weil ich es zähneknirschend einsehe, dass es gut ist, sondern weil es mir ein Herzensbedürfnis ist. Und wer so gibt, schenkt sich selbst eine größere Freude, als für sich selbst haben wollen je bringen kann. Es ist mir ein Vergnügen, kann mit Gott sagen, wer so gibt. greift alles ineinander. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kann heißen, teile mit ihm, und daraus wird Freude auf beiden Seiten. Wo ich von Herzen gebe, wo ich gerne teile, da entsteht nicht nur bei den Nutznießern, den Beschenkten Freude und Dankbarkeit. Da entsteht sie eben auch bei mir, dem, der gibt. Geben ist nun mal seliger als nehmen. Zurück zur Gastgeberfreude Gottes. Denn auch Gott freut sich, wenn wir uns von ihm nicht nur beschenken lassen, sondern wenn wir das Geschenk des Lebens auch voll genießen und wenn wir aus diesem Geschenk auf den Geber schließen und ihm Danke sagen. Danke für die großen und kleinen Freuden des Alltags. Danke für die Einladung. Danke für die Möglichkeit zu teilen. Danke, danke und so fort.